Von den Schiffen wurden Boote zu Wasser gelassen. Krieger stiegen hinein und ruderten zum Watt. Es mussten Hunderte sein. Eine furchteinflößende Streitmacht.
»Platz dem Rettjewer!«
rief jemand. Da sah Almuth den Buckligen. Aber Wilken Orsinga kam den Weg entlang und tatsächlich. Er trug ein feines Gewand und ein vornehmes Barett. Zwischen den Schulterblättern wölbte sich ein Buckel, Beine und Rücken waren krumm, und das Gehen bereitete ihm sichtlich Mühe, weshalb er sich auf einen Krückstock stützte. Bei ihm waren mehrere Bewaffnete, die das Löwenwappen der Familie Orsinga auf den Röcken trugen, sowie sein Bruder Jan Wilken, den Almuth am vergangenen Abend mit anderen Schiffszimmerleuten im Schankhaus gesehen hatte. Dieser Mann war kein böser Zauberer, das erkannte sie auf einen Blick. Die Menschen von Warfstede folgten ihm, weil er eine natürliche Autorität ausstrahlte. »Lass mich dir helfen, Onkel!« Volkmar ging ihm entgegen und reichte ihm die Hand. »Onkel?« Almuth durchfuhr es heiß und kalt. »Natürlich! Volkmars Vatername lautete Jans. Er war Jan Wilkens Sohn und ebenfalls ein Orsinga. Mit seiner Geschichte, aber Wilken sei ein Hexer, hatte er sie auf den Arm genommen, um ihr die dummen Fragen heimzuzahlen. Sie schämte sich in Grund und Boden. Sie hatte sich kräftig blamiert. Alles wegen ihrer siebenmal verfluchten Neugier. Dank Volkmars Hilfe gelang es aber, den Deich zu erklimmen. Die Männer machten ihm Platz, so dass er das Geschehen auf dem Watt beobachten konnte. Almuth wollte sich bei Volkmar entschuldigen, dass sie seinen Onkel einen Buckligen genannt hatte. Doch seine ganze Aufmerksamkeit galt dem Kriegsvolk, das sich um die Banner mit dem schwarzen Adlerwappen scharte und zur Küste marschierte. Aber kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Er war ein alter Mann, um sein Sehvermögen stand es offenbar nicht mehr allzu gut, denn er erkundigte sich bei seinem Bruder. »Ist er dabei?« »Ganz vorne«, antwortete Jan. Er deutete auf einen Krieger, der nach der Art der deutschen Ritter einen Plattenharnisch trug und seinen Mannen vorausschritt. Almuth vermutete, dass der Gerüstete kein geringerer als der gefürchtete Eroberer Okko Tombrok war.
»Alle Krieger zu mir! Bemannt den Deich!« rief aber mit donnernder Stimme.
»Das ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen können«, sagte Jan, und das war das Letzte, was Almuth hörte, ehe das Chaos losbrach. Männer brüllten und rempelten einander an, als sie die landseitige Böschung hinabeilten und dort auf Scharen von Dorfbewohnern trafen, die nicht verstanden, was vor sich ging. Almuth fühlte Panik in sich aufsteigen, bis sie plötzlich eine kräftige Hand auf dem Rücken spürte. »Ich bringe dich zum Dorf zurück«, sagte Volkmar Jans Orsinga. Dank seiner Statur war es ihm ein leichtes, sich einen Weg durch die Menschenmenge zu bahnen, so dass Almuth wohlbehalten zur Lastadie gelangte.
»Almuth!«
hörte sie Gerd rufen. Er stand auf dem Weg, das Gesicht rot und verschwitzt, Panik in den Augen.
»Vater!«
Er stürzte zu ihr, ergriff ihre Hände.
»Stimmt es, dass Okko Tombrok hier ist?«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, keuchte er atemlos.
»Die Orsinga sind ihm nicht gewachsen. Das gibt ein Blutbad. Wir müssen fort von hier.«
Sie schaute Volkmar an, der bei ihnen stand und ratlos wirkte. Bevor sie ihm danken oder sich wenigstens von ihm verabschieden konnte, zerrte ihr Vater sie fort. Volkmar runzelte die Stirn, dann wandte er sich ab und verschwand zwischen den Werkhütten. Der Tee wirkte seltsam verwaist, weil das ganze Dorfvolk, so schien es, zum Deich eilte. Almuth holte rasch das Pferd aus dem Stall, spannte es vor den Ackerschlitten und half ihrem Vater, die Handelsware aufzuladen. Wenig später zogen sie durch das Tor. Oben auf dem Geestrücken blickte sich Almuth ein letztes Mal nach Warfstede um und schickte ein Stoßgebet zum Himmel, während Windböen ihr Haar peitschten.
»Herr, bitte, schütze Volkmar Jans.«
Sie glaubte, dass sie ihn niemals wiedersehen würde. Sie irrte sich.